Guten Morgen. Wir befinden uns mit unserem Predigttext in der Apostelgeschichte. Wenig überraschend, wir haben gerade gesungen von dem Heiligen, von dem mächtigen Gott. Und in der Apostelgeschichte werden wir Zeuge davon, wie dieser Gott am Anfang handelt. Ich habe euch für den Anfang eine kleine Geschichte mitgebracht. Die Geschichte von Lydia und Beor. Die beiden haben kurz vor Jesu Geburt gelebt. Sie waren Juden, haben ihr Leben aber nicht in Jerusalem, sondern in Griechenland gelebt, haben dort gearbeitet, Kinder großgezogen, sind in die Synagoge gegangen und haben mit der Gemeinde dort Feste gefeiert. Vor allem Lydia freute sich jedes Jahr auf Yom Kippur, das höchste der jüdischen Feste. Es war immer ein ganz besonderes Fest, das Versöhnungsfest. Für die beiden war es deshalb so besonders, weil sie mit der Gemeinde feierten, dass Gott ihnen vergibt und damit nichts mehr zwischen ihnen steht. Am Abend des Yom Kippur, müde vom Fest, saßen die beiden oft noch zusammen und in ihnen wuchs die Sehnsucht, Gott näher zu sein. Aber der Alltag nahm seinen Lauf. Beor arbeitete als Händler, Jahr um Jahr verging. Die Kinder wurden groß, schließlich erwachsen, heirateten und zogen aus. Irgendwann spürten die beiden, dass es auf den letzten Abschnitt ihres Lebens zuging. Und als sie wieder mal abends da saßen, sprachen sie darüber, sich diesen großen Wunsch zu erfüllen. Sie wollten nach Jerusalem ziehen, in die Nähe des Tempels, den Ort, an dem Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig ist. Sie wollten Gott nahe sein. Und nach vielem Überlegen und Planen verkauften sie schließlich Haus und Hof, trennten sich von vielen liebgewordenen Dingen und machten sich auf die Reise. Mit dem Esel und mit dem Schiff, es dauerte einige Wochen, schließlich kamen sie in Jerusalem an. Bald fanden sie eine neue Wohnung, zwar etwas außerhalb von Jerusalem, aber immer noch in der Nähe der Stadt. Und als sie zum ersten Mal im Tempel waren, waren sie ergriffen von der Größe und Schönheit, aber mehr noch von der Gewissheit, Gott endlich nahe zu sein. Das erste Yom Kippur war überwältigend. Und als die beiden am Abend wieder zusammensaßen, waren sie sich einig, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, nach Jerusalem zu ziehen. Hier wollten sie bleiben und ihren Lebensabend verbringen. Hier wollten sie begraben werden. So wie Lydia und Beor gab es viele in Jerusalem. Juden, die im Ausland lebten, aber im Alter nach Jerusalem zogen. Es gab so viele, dass es sogar einige Synagogen gab, eigens für die Juden, die aus dem Ausland nach Jerusalem kamen. Für Lydia und Beor war das ganz praktisch, denn dort wurde zum Teil Griechisch gesprochen, eine Sprache, die sie einfach viel besser beherrschten als das sonst übliche Aramäisch. Eines Tages hörten die beiden Gerüchte über einen Messias, dem Wind und Wellen gehorchten, der Kranke heilte und von Sünden freisprach. Natürlich wurde auch in der Synagoge darüber geredet und gestritten. War es ein neuer Prophet oder wirklich der Messias? Es gab Menschen in der Synagoge, die diesen Jesus getroffen hatten. Sie sprachen davon, wie Gott durch seinen Sohn die Trennung zwischen ihm und den Menschen überwindet. Da wollten Lydia und Beor dazugehören. Und so begannen sie, neben der Synagoge auch zu den Treffen von den Aposteln zu gehen. Und schließlich ließen sie sich taufen. Einige Jahre später wurde Beor krank, starb schließlich und Lydia beerdigte ihn so nahe am Tempel wie möglich. Für Lydia wurde es jetzt schwierig. Das Geld aus dem Verkauf des Hauses war aufgebraucht und das Grab nahe am Tempel war teuer und hat fast den ganzen Rest des Geldes verschlungen. Ohne Familie in der Nähe war die Lydia ziemlich allein. Immer wieder fand sie sich in der Situation, dass sie auf die Versorgung der Gemeinde angewiesen war. Die letzten Wochen hatte sie oft kaum etwas bekommen, ging manchmal sogar hungrig nach Hause. Sie hörte jedoch, dass die Witwen aus den Jerusalemer Gemeinden gut versorgt waren. Sie fühlte sich übersehen. Und genau um diese Situation geht es in unserem heutigen Predigttext. Ich lese aus der Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Von der dynamischen Situation am Anfang der Gemeinde haben wir in der Apostelgeschichte schon gehört. Die Gemeinde wuchs, es kamen immer mehr Menschen dazu. Was für eine Freude! Gleichzeitig gab es immer wieder Anfeindungen. Im Kapitel vorher haben wir gelesen, dass die Apostel ins Gefängnis geworfen wurden und dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen mussten. Niemand wusste so richtig, wie es damit weitergehen würde. Würden die Juden in Jerusalem vielleicht doch noch erkennen, wer Jesus wirklich war? Oder würden die Treffen der Jünger bald verboten werden? Wer sich als Christ zu erkennen gab, musste in Betracht ziehen, dass es Widerstand geben konnte. In dieser dynamischen und vielleicht manchmal auch so ein bisschen chaotischen Situation ist es nicht wirklich verwunderlich, dass organisatorisch mal das ein oder andere daneben ging und die Speisung der Armen nicht wie geplant verlief. Und die Apostel sehen das und sie sagen: Es ist zu viel. Wir schaffen nicht alles. Wir schaffen nicht die Verkündigung und das Gebet und gleichzeitig die Versorgung der Armen. Wir brauchen Unterstützung. Die Situation der Gemeinde damals hat durchaus die eine oder andere Ähnlichkeit mit unserer Situation. Eine dynamische Veränderung der Gemeinde, Unsicherheit, wenn man sich Christus zu erkennen gibt, Unklarheit, wie es weitergeht. Wir kommen nur sozusagen von der anderen Seite. Hat der jungen Jerusalemer Gemeinde zu schaffen gemacht, dass so viele Leute dazugekommen sind, dass sie so stark gewachsen ist, sorgt bei uns eher der schnelle Rückgang vor Turbulenzen. Der Grundkonsens in unserer Gesellschaft hat seine Wurzeln im Glauben. Das ist uns manchmal vielleicht nicht so richtig bewusst. Immerhin kennt sogar unser Grundgesetz die Verantwortung vor Gott und setzt christliche Werte wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe voraus. Aber dieser Konsens schwindet. Nicht mal 50% der Menschen in Deutschland gehören noch zu einer der großen Kirchen. Wir sind eine Minderheit geworden. Auch das verbindet uns mit den ersten Christen. Das wird sich in der kommenden Zeit noch verstärken. Die Prognosen zeigen eher, dass der Rückgang der Mitgliederzahlen sich eher noch beschleunigt. Unsere Synode hier in Württemberg hat gerade beschlossen, dass in den nächsten Jahren 30% des Haushalts eingespart werden müssen. Fast ein Drittel. Aber wie soll das passieren? Schließlich kann man Kirchen, wie zum Beispiel eine Frauenkirche, nicht einfach verkaufen. Also muss an der inhaltlichen Arbeit gespart werden. Da ist es möglich. Weniger Pfarrer, weniger Geld für Angebote. Soll das den Rückgang aufhalten? Wie geht's weiter? Da geht's uns wie der Jerusalemer Gemeinde. Wir wissen es nicht. Hier im frommen Süden, in Deutschland, muss man sich normalerweise keine großen Sorgen machen, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt. Ich höre aber zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, die inzwischen durchaus vorsichtig geworden sind, wem sie sagen, dass sie Jünger Jesu sind. Die schnellen Veränderungen in der Gemeinde, eine Atmosphäre in der Gesellschaft, in der man sich überlegt, sich als Christ erkennen zu geben, die Unklarheit, wie es weitergeht, die Gemeinde in der Minderheit der Gesellschaft, all das verbindet uns mit den ersten Christen. Und mal ehrlich, das Gefühl, es ist irgendwie zu viel, kennt wahrscheinlich auch jeder hier. Ich glaube, dass wir uns in Zukunft noch viel mehr auf eine Situation zubewegen wie die ersten Christen. Die Kirchen als Organisation werden wohl in Zukunft noch mehr von ihrer Prägekraft für die Gesellschaft verlieren. Ich finde ja, das könnte eine hervorragende Vorbereitung auf so eine Situation sein, wenn wir mal in den Osten fahren, den CVM in Berlin besuchen oder eine Gemeinde in Brandenburg. Die haben bereits viele Erfahrungen damit, wie man als Christ in einem Umfeld lebt, in der die Kirche eigentlich keine Rolle mehr spielt und in der die Menschen auch nichts von Kirche erwarten. In so einer Situation kommt es weniger auf die Organisation an, dafür mehr auf den Einzelnen. Nicht die Organisation Kirche wird das Gesicht der Christen prägen, sondern die Christen, wie sie ihren Alltag im Glauben leben. Auch das verbindet uns mit den ersten Christen. Wenn man das so hört, dann kann einem irgendwie schon der Mut sinken. Ja, irgendwie geht alles den Bach runter, gefühlt. Ja, der Letzte macht das Licht aus und gut. Ich glaube aber, dass wir zuversichtlich sein können, trotz dieser Situation. Denn es ist Gott, der sein Reich baut. Und das tut er bereits seit 2000 Jahren. Mit 12 jungen Erwachsenen, ja, hat er angefangen, die Welt zu verändern. Und in der Kirchengeschichte gab es schon größere Herausforderungen als die Situation heute. Damals wie heute gilt, Gott ist es, der sein Reich baut. Und er ruft uns dazu, daran mitzubauen. Die Veränderungen werden sicherlich nicht einfach sein, sicher auch schmerzhaft, weil wir Gutes und Liebgewordenes loslassen müssen. Ich glaube aber auch, dass es eine Chance ist, wenn uns wieder bewusster wird, dass es mehr als bisher darauf ankommt, wie wir unseren Glauben leben. Die Frage, mit der sich die Jerusalemer Gemeinde auseinandersetzen musste, war: Wie gehen eigentlich Dienst und Wort, der Dienst am Wort und der Dienst an den Menschen, das bedeutet Diakonie, wie geht es gut zusammen? Und ich finde es klasse, wie ehrlich die Bibel ist. Nach den vorherigen Kapiteln könnte man meinen, dieser fulminante Start mit Pfingsten, die Veränderungen, dass Menschen zum Glauben kommen, der Heilige Geist mitten unter ihnen, der Wunder wirkt, das hört sich alles so rund an, fast ideal. Da passen so interne Spannungen irgendwie nicht so richtig ins Bild. Aber der Lukas nimmt kein Blatt vor den Mund und nennt den Missstand beim Namen. Die Apostel haben zu wenig Zeit für ihre eigentliche Aufgabe. Verkündigung, Lehre und Gebet. Die Armenspeisungen funktionieren nicht richtig. Die griechischen Geschwister murren. In der Kirchengeschichte gab es einige Kontroversen darüber, wie diese beiden Aufgaben gut zusammengehören. Die einen sagen, Verkündigung und Gebet ist doch das Wesentliche des Glaubens. Gott ruft uns in seine Gegenwart. In der Predigt, im Lobpreis und in der Anbetung kommen wir dorthin. Die profanische, praktische Arbeit ist doch nicht so wichtig. Auf der anderen Seite stehen die, die sagen, Glaube wird doch erst in der Tat sichtbar. Jesus ruft uns zum Dienst an den Menschen. Mit Beten und Liedersingen ist noch niemand geholfen. Interessant ist deshalb, was machen denn die Apostel aus dieser Situation? Lass uns nochmal in den Text schauen. In Vers 3 heißt es, darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll des Geistes und der Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Der gute Ruf stand wohl für Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit. Solche Menschen konnte man zutrauen, dass sie mit Geld umgehen können und dass sie unbestechlich sind. Mit der Weisheit ist lebenspraktische Klugheit gemeint. Wir würden vielleicht sagen, naja, jemand, der geschickt ist, ja, und der gut organisieren kann. Also beides zwei durchaus praktische Eigenschaften. Die Kandidaten sollten aber auch voll des Geistes sein. Und es zeigt, auch die nach außen scheinbar ganz profane Aufgabe der Armenspeisung ist eine zutiefst geistliche und geisterfüllte Aufgabe. Dienst am Menschen und Dienst am Wort sind beides geistliche Aufgabe. Beides gehört untrennbar zusammen. Das Gebet und die Verkündigung, ohne etwas zu tun, ist herzlos den Menschen gegenüber. Den Menschen, die Jesus doch so wichtig sind. Der Dienst am Menschen ohne den Glauben nimmt nicht ernst, dass wir Menschen mehr brauchen als äußere Hilfe und verwehrt den Weg zur Versöhnung mit Gott. Interessant, von den 7 Menschen, die sie berufen, hören wir von 2 später nochmal, von Stephanus und von dem Philippus. Die kommen in der Bibel nochmal vor. Vom Stephanus, weil er gut reden kann, deswegen muss er vor den Hohen Rat, gleich im nächsten Kapitel. Vom Philippus hören wir, dass er auf Missionsreise ist. Beides Aufgaben, die eigentlich eher zur Verkündigung gehören. Das zeigt, wie nahe Verkündigung und Diakonie in der ersten Gemeinde waren. Wie ist es bei euch? Wo seid ihr zu Hause? Seid ihr eher Team Diakonie oder eher Team Verkündigung? Beide, die Lobpreiszeit und der Dienst am Menschen, haben ihren Ursprung in Jesus. Und beides, das Gebet und der Einsatz für andere, sind ein Ausdruck unserer Liebe zu unserem Herrn. Die Liebe zu unserem Herrn verbindet beides miteinander. Was können wir aus dem Text mitnehmen? Lasst Gottes Liebe in eurem Alltag sichtbar werden. Es gibt unterschiedliche Aufgaben und Gaben und die gilt es einzusetzen. Was ist deine Gabe? Die Verkündigung? Menschen helfen? Es gibt noch viel mehr. Die Leitung einer Jungschar oder einer Pfadigruppe. Im CVM gibt es eine Gruppe, die kocht für Wöchnerinnenfamilien, damit die jungen Familien mehr Zeit haben, sich aneinander zu gewöhnen. Ich finde das klasse. Was macht ihr gern? Wo schlägt euer Herz? Bei was vergesst ihr die Zeit? Das kann eine gute Spur sein. Überlegt doch mal, wie dabei Liebe Gottes für andere sichtbar werden kann. Den Aposteln waren ihre unterschiedlichen Aufgaben zu viel und sie haben sich überlegt, wie sie Platz schaffen können für die Gaben, die sie tun sollen. Wie schaffen wir Platz in unserem Leben für die Aufgaben, die wir haben? Wir leben in einer Zeit, in der es wieder stärker darauf ankommen wird, wie wir als Gemeinde Glaube im Alltag leben. Lasst uns unser Leben so leben, dass es von der Liebe Gottes und der Sehnsucht nach ihm geprägt ist, so wie bei Lydia und Beor. Das verbindet uns, der Wunsch, unserem Herrn nah zu sein. Und bei allen Schwierigkeiten brauchen wir den Mut nicht sinken lassen. Gott baut sein Reich, damals wie heute. Amen. Oder im Sinne der Predigtreihe, allzeit bereit. Wir singen zusammen ein Lied, diese Stadt. Ich mag dieses Lied, weil es auf unsere Stadt zeigt. Wir sind im CVDM Esslingen hier in der Hohen Kreuzkirche. Das ist unsere Stadt, hier wohnen wir. Und das sind die Menschen, die uns Gott vielleicht auch anvertraut. Lass uns das bewusst machen, dass diese Stadt voller Menschen ist, die Gott liebt. Und wir dürfen ihnen das zeigen und ihnen davon erzählen. Wenn ihr nachher nach Hause geht und ihr lauft hier den Berg runter, macht doch einen kurzen Abstecher, stellt euch mal auf die Burg, ja, guckt über Esslingen und stellt euch die Menschen vor, die dort leben. Diese Menschen vertraut uns Gott an. Lasst uns dieses Lied singen als Antwort auf den Ruf Gottes und als Bestätigung und als Ausdruck dessen, dass wir uns bereit machen, Gottes Ruf zu folgen.